Herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Freizeitparkunterhaltung, zu einer weiteren Ausgabe von Dicke Bahn, dem Podcast rund um Achterbahnen, Freizeitparks und ähnliches Gedöns. Heute erzähle ich euch etwas strukturierter vom Efteling, dem großen niederländischen Freizeitpark. Auch auf diesem Kanal findet ihr eine, nennen wir es mal Parkbegehung, wo ich mit meinem treuen Aufnahmegerät Erwin vor Ort ein paar Impressionen für euch eingefangen habe, aber das hier ist ein bisschen mit mehr Hintergrundinformationen versehen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Fangen wir mal mit ein paar grundsätzlichen Fakten an. Efteling ist einer der ältesten Freizeitparks in Europa. Die Geschichte geht zurück bis ins Jahr 1935, als eine Sport- und Wanderparkanlage. Ich weiß nicht, ob sie wirklich eröffnet wurde, sie war jedenfalls geplant an der Stelle und Arbeiten begannen und dann kam der Zweite Weltkrieg dazwischen und das Projekt ist erstmal eingeschlafen. Efteling selbst gibt als seinen Eröffnungszeitpunkt 1952 an, in dem Jahr ist der Märchenwald fertig und es gibt auch ein Teehaus und ein paar andere Dinge. Dieser Märchenwald ist bis heute auch in Betrieb und ist noch erweitert worden. Dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Zunächst noch ein paar grundsätzliche Informationen. Der Park befindet sich in Kaatshövel. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Tilburg. Ungefähr in der Mitte von Holland gelegen, in den Niederlanden gelegen, in der Provinz Nordbrabant. Gut erreichbar über Autobahnen und mit einem riesigen Parkplatz versehen. Oder ich glaube sogar mit mehreren Parkplätzen. Man kommt aber, habe ich mir sagen lassen, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln recht gut hin. Ab Tilburg Hauptbahnhof fährt wohl ein Shuttlebus. Das habe ich aber selbst noch nicht gemacht, also kann ich das selbst nicht beurteilen. Der Park selbst ist mit 72 Hektar reiner Parkfläche sehr groß. Es gibt dann auch noch zwei Hotels, die Fläche dementsprechend erweitern. Und hat die ungewöhnliche Eigenschaft für einen europäischen Park, dass er 365 Tage im Jahr geöffnet ist. Im Winter logischerweise mit eingeschränktem Attraktionsangebot, das heißt, die Wasserfahrten sind geschlossen, aber Efteling bemüht sich, je nach Temperatur, die Achterbahnen beispielsweise aufzuhalten, offen zu halten, die Fahrten zu ermöglichen. Und das gilt auch für die anderen Außenattraktionen. Also wenn einem beispielsweise am Heiligabend in Deutschland langweilig ist und man denkt, ach, die bucklige Verwandtschaft, dann fährt man auch mal schnell nach Efteling und kommt halt später zur Bescherung wieder nach Hause. Sehr interessant finde ich auch die Preisstruktur, die Eintrittspreise. Es gibt im Unterschied zu den meisten anderen Parks keine wirkliche Ermäßigung für Kinder. Kinder zahlen ab dem 4. Lebensjahr denselben Preis wie Erwachsene. Und dieser Preis unterscheidet sich auch nicht großartig von Haupt- zu Nebensaison. 2 Euro weniger sind es in der Nebensaison. Und die Nebensaison ist in Efteling bis auf Juli und August in jedem Monat. Also im Prinzip das ganze Jahr über. Der Parkplatz schlägt mit 10 Euro im Moment, Stand März 2019, zu Buche. Das ist in den Niederlanden scheinbar üblich, denn die Parkgebühren im Toverland waren ähnlich hoch. Von diesem Parkplatz kommend gehen wir jetzt dann auch mal in den Park rein und ab da erzähle ich euch ein bisschen strukturell, wie der Park aufgebaut ist, welche Attraktionen dort zu fahren sind, was es zu sehen und zu erleben gibt. Auf dem Parkplatz kann man schon den sehr imposanten Eingangsbereich sehen, der ein riesiges Reetdach ist, das in einigen Spitzen zusammenläuft. Das haben die meisten von euch bestimmt schon mal auf Fotos gesehen. Es ist ja sehr ikonisch und einfach bekannt. In dem Reetdach gibt es die normalen Kassenbereiche. Dort gibt es auch Automaten für die Parktickets, die man später braucht, um wieder rauszufahren. An der Stelle ein kleiner Tipp. Die meisten Leute gehen immer zu den beiden Automaten, die sofort, wenn man wieder zurück aus dem Park rauskommt, am Kopfende sind, geradeaus. Es geht aber links, wenn man etwas weiter links durch einen der Ausgänge rausgeht, da wo auch die Toiletten sich befinden. Dort gibt es noch einen Parkautomaten, dort ist normalerweise weniger Verkehr, Betrieb. Sind wir nun durch den Eingang durchgegangen, stehen wir auf dem ersten Platz von Efteling, dem, ich musste mal kurz hier auf meinen Parkplan schauen, dem Dwarrelplein. Dort kann man Kinderwagen ausleihen und das ist in diesem Park auch sehr interessant, denn es gibt sehr, 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 sehr viele Familien mit kleinen Kindern, zumindest an den beiden Tagen, an denen ich dort war. Und es gibt auch einen Rollstuhlverleih, was ich sehr interessant finde. Die Kinderwagen, die man dort ausleihen kann, sind so Holzpritschenkarren, die man hinter sich herziehen kann, wo die Kinder, die dann schon ein bisschen größer sein müssten, so draufsitzen können. Auf dem Platz befindet sich auch ein sehr originell gestalteter Geldautomat von einer großen holländischen Bankenkette, die aber ungenannt bleiben soll. Hashtag keine Werbung. Sieht ein bisschen so aus, wenn man sich das so vorstellt, man würde den Zwergen aus den Herr der Ringe Büchern, Filmen den Auftrag geben, einen Safe für Geld zu entwerfen, so würde der aussehen. Oder vielleicht auch aus der Harry Potter Welt, verziert und so schräg in die Erde eingelassen, sieht wirklich sehr originell aus, da weiß man schon in etwa, wo man gelandet ist. Denn Efteling ist so ein Märchenpark und es gibt sehr viele kleine, schöne Gestaltungselemente. In der Mitte des Parks gibt es noch einen weiteren Geldautomaten, der ist noch ein bisschen origineller, der ist nämlich eine große Schatztruhe und in der Nähe der Schatztruhe ist ein Schlüssel in einen Stein eingelassen, ein großer Schlüssel und an dem kann man rumziehen und wenn man Glück hat, bewegt sich dann der Automat insofern, dass sich die Klappe öffnet, ein paar höhnische Geräusche ertönen und ein bisschen Dampf ausdringt und die Klappe wieder zufällt. Das ist wirklich sehr originell anzuschauen. Mir ist allerdings nicht so ganz klar geworden, nach welcher Regelmäßigkeit das passiert. Also es passiert nicht jedes Mal, wenn man den Schlüssel betätigt. Ich habe etliche Kinder und Erwachsene daran rumziehen sehen, als ich dort auf einer Bank gesessen habe. Sehr schön jedenfalls. Zurück zum Eingangsbereich. Wir sind immer noch auf dem Platz hinter dem Eingang. Dort zur Rechten liegt das Efteling-Theater, in dem abends Shows angeboten werden, die meiner Meinung nach, ich habe das jetzt nicht recherchiert, extra bezahlt werden müssen, nicht im Parkpreis inbegriffen sind. Dann gibt es dort sofort eine große Wasserfläche, ein Teich, auf dem abends die Wassershow Aquanura stattfindet, zumindest in der Nebensaison, in der Hauptsaison. Vielleicht machen sie es auch nach Monaten abhängig, da müsste man mal die Homepage konsultieren. Gibt es die Show zweimal am Tag. Zu der Show erzähle ich am Schluss aber nochmal was. Bevor wir den Eingangsbereich nun vollständig verlassen und ich das komplett vergesse, erwähne ich noch ein paar Dinge, die mir zwischendurch so aufgefallen sind. Zum einen gibt es keinerlei Taschenkontrollen. Das habe ich in den anderen Parks so nicht erlebt, ob das am Tag gelegen hat, aber ich war an zwei Tagen da und zweimal wurde meine Tasche nicht kontrolliert und bei anderen Menschen auch nicht. Dann eine Eigenart, die Efteling besitzt, ist, dass diese Taschen in allen Achterbahnen beispielsweise mit in die Bahn genommen werden und nicht in irgendwelchen Schließ- und Staufächern aufbewahrt werden können. Was besonders interessant ist, wenn man sich vorstellt, dass man es hier auch mit einer Looping-Achterbahn zu tun hat. Und ich mich gefragt habe, wie soll das denn bitte gehen? Aber das funktioniert tatsächlich. Die Achterbahn fährt schnell genug, dass die Schwerkraft die Tasche immer am Boden der Bahn hält und die Tasche nicht rausfallen kann. Aber auch in allen anderen Bahnen, die Tasche muss in die Bahn mitgenommen werden. Das sollte man sich vielleicht überlegen vorher, wenn man einen Parkbesuch plant, damit man jetzt nicht gerade den großen Tracking-Rucksack mit den Vorräten für 2 Wochen mitnimmt. Oder man hat eine Person dabei, das wäre natürlich auch praktisch, die immer schön wartet draußen und auf die Taschen aufpasst. So einen Bekannten hatte ich mal früher, also ich habe ihn immer noch als guten Freund, der auf die extremen Fahrten im Phantasialand beispielsweise nie mitgegangen ist und das war für uns praktisch, denn wir mussten uns nie Gedanken um unsere Taschen machen. So, die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, die nächste Sache, die mir aufgefallen ist, es gibt extrem viele Mülleimer im Park, sehr, sehr gut, denn oft findet man ja dann gerade keinen Mülleimer, wenn man einen braucht. Zusätzlich zu den normalen Standardmülleimern gibt es im Efteling sogenannte Hollebollechais. Das sind sprechende Mülleimer. Sie sind also geformt wie Figuren und haben dann jeweils einen Mund, in den man Dinge hineinschmeißen kann. Im Bereich Tirol, wo die Bobbahn steht, ist beispielsweise so ein lustiges Schlafmützengesicht, das dann sagt, also alle sagen immer Papier hier. Das ist ihr Kommando. Da kann man dann Papier reinwerfen oder was man sonst an Müll hat. Und dann bedankt sich das die Hollebolle Chais anschließend. Das ist sehr originell, finde ich. Habe ich auch schon mal als Kind in dem anderen niederländischen Park Deinrel gesehen. Da gab es das auch. Vielleicht ist das in Holland so eine Tradition, die es auch in anderen Parks noch gibt. Aber das werde ich dann in der Zukunft erst sehen, wenn ich solche Parks mal besuche. Außerdem, was mir noch aufgefallen ist, es gibt, ich glaube, wirklich in jeder einzelnen Fahrt, in jedem Fahrgeschäft, mit Ausnahme vielleicht der Karussells, On-Ride-Fotos. Man wird ständig überall fotografiert und kann Fotos mitnehmen. Das scheint sehr beliebt zu sein in den Niederlanden und wird auch relativ gut frequentiert, hatte ich den Eindruck. Wann immer man aus einer Bahn rauskam, auf der ein Foto gemacht wurde, standen dann schließlich beim Rausgehen an dem Verkaufsstand, standen immer 10, 15 Leute und schauten sich interessiert die Fotos an. Sehr, sehr interessant. Und eine letzte Sache, die ich erwähnenswert finde, die noch nicht mit dem Parkrundgang als solchem zu tun hat. Wenn man sein Ticket elektronisch beim Efteling erwirbt, muss man ja logischerweise eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Das klappt alles einwandfrei elektronisch. Jedenfalls bekommt man dann einige Tage nach dem Parkbesuch eine schöne Mail, in der man gefragt wird, wie man den Besuch fand und auch auf einige Dinge hingewiesen wird. Zum Beispiel, dass es einen Efteling-Videokanal bei YouTube gibt. Und dass man sich die Musik der Fahrten bei Spotify anhören kann. Da wird direkt die Playlist verlinkt. Das fand ich wirklich einen ganz schönen Service-Gedanken. Sehr praktisch und habe ich auch gerne benutzt. Speziell der YouTube-Kanal ist wirklich interessant, denn der hat schöne Hintergrundberichte und all sowas, was man sich so wünscht als Freizeitpark-Fan. Making-ofs von den größeren Bahnen über mehrere Folgen. Dazu erzähle ich aber später noch was. Nun soll es aber in den Park gehen. Wenn wir auf dem Anton Peak Plane, der kommt ja später erst, mein Gott, Herr Schmidt. Wenn man auf dem Dwarrel Plane steht, hat man drei Möglichkeiten, sich für eine Richtung zu entscheiden. Der Park liegt jetzt gerade direkt vor uns. Wir sehen schon die ganzen Bäume und halt die besagte Teichanlage zur Rechten. Und das ist auch schon ein Charakteristikum des Parks. Es gibt sehr, sehr viel Wald, es gibt sehr, sehr viel Wasser. Das Ganze ist wirklich wunderschön. Selbst wenn es in dem Park keine einzige Fahrt geben würde, lohnte sich ein Besuch für die Landschaft. Man kann da wunderbar rumflanieren und es gibt Tiere, Enten, Vögel, es gibt einen großen See, es gibt noch einen großen See, das ist wirklich schön. Geradeaus käme man auf die Pardus-Promenade, so heißt dieser große, breit angelegte Weg. Der führt am Pandadrom vorbei, am Spukschloss und später zu Symbolika und von dort aus teilt er sich wieder nach links und rechts auf in zwei andere Bereiche. Man kann aber auch direkt nach links in den Märchenwald gehen oder nach rechts in eine andere Richtung. Links der Märchenwald ist wirklich sehr groß. Ich habe ihn in zwei Tagen immer noch nicht besucht und irgendwann in einer Zukunft werde ich diesen Park besuchen, denn alles, was ich an Videoaufnahmen gesehen habe, sieht fantastisch aus. Dort gibt es beispielsweise den Sprockjesbaum, den Märchenbaum, eine große Baumfigur mit Augen und einem Mund, die kann sprechen. Dort werden auch für die Kinder so kleine Shows manchmal aufgeführt am Tag. Und dann gibt es die ganzen Märchenbilder, die sind einzeln sehr schön gestaltet, von dem niederländischen Künstler Anton Pieck übrigens. Der war Designer und Maler und lange Zeit kreativer Direktor des Parks. Bis Anfang der 70er, glaube ich, oder Ende der 70er. Und dann hat ein anderer Designer übernommen. Moment.
Der Name steht da auch hier auf meinem schönen Parkplan.
Habe ich jedenfalls gedacht. Ach da, ja. Ton van de Veen, so heißt er. Ton van de Veen, Antonius van de Veen, hat die künstlerische Leitung dann ab Ende der 70er übernommen. Und ab da fängt der Park dann auch an, Achterbahnen zu bauen und andere Fahrten. Vorher war er doch sehr auf diesen Märchenwald-Kindercharakter spezialisiert. Den Märchenwald habe ich nun, wie gesagt, nicht gesehen, aber er soll ganz toll sein und man kann da alleine schon sehr viel Zeit verbringen. Wir gehen jetzt mal nach rechts. weg am Anfang vom Parkeingang her. Dort geht es relativ schnell zu den wilderen Fahrtgeschäften, die sich alle im rechten Bereich des Parks befinden, wenn man reinkommt. Ach, an der Stelle kann ich noch kurz sagen, der Park ist in 5 verschiedene Reiche unterteilt, oder sind es 6, Mare-Reik, Reisen-Reik, Fantasie-Reik, Ander-Reik und Röch-Reik. Aber wie jemand mal im Internet geschrieben hat, diese Unterteilungen bei Parks dienen ja oft nur dazu, damit die Übersicht auf dem Parkplan einfacher fällt und haben jetzt nicht wirklich so eine thematische Ausgestaltung, und so ist das im Efteling auch. Die Fahrten vom einen Reich könnten auch locker in dem anderen Bereich stehen, ohne dass das einen großen Unterschied machen würde. Wir gehen also rechts in Richtung Ander-Reik, heißt das, und dort kommen wir schon an der Bahn vorbei. Es gibt eine Dampfbahn, eine von einer kleinen Lok, tatsächlich mit richtigem Dampf betriebene kleine Eisenbahn mit mehreren Waggons, die den Ostteil mit dem Westteil des Parks verbindet. Mit 2 Stationen. Also es gibt 2 Bahnhöfe, man kann einmal komplett rumfahren, es soll so 15 bis 20 Minuten dauern, und eine Fahrt von einem zum anderen Bahnhof sind so 10 Minuten, würde ich sagen. Da der Park sehr groß ist, lohnt sich das unter Umständen, die Fahrt mal zu machen, um ein bisschen Zeit zu sparen und vielleicht auch mal die Füße zu schonen zwischendurch. Auf der rechten Seite liegt jetzt bei uns, wenn wir durchgehen, weiterhin der Wasserbereich, wo Aquanura stattfindet. Und dahinter kann man eine orientalisch anmutende Gebäudewelt sehen. Und da drin befindet sich die Dunkelfahrt Fata Morgana. Bei meinem ersten Besuch 2005 oder so habe ich gar nicht gesehen, dass das da existiert. Wir haben aus der Entfernung, meine ich mich zu erinnern, diese Gebäude gesehen und dachten, da gibt es vielleicht was zu essen nur, und sind, weil wir natürlich faul waren und keinen Parkplan hatten, auf den wir geschaut haben, sind wir daran vorbeigegangen, ohne die Fahrt zu machen. Was ein Fehler war. Denn dieses Jahr bin ich die Fata Morgana zum ersten Mal gefahren, und es lohnt sich sehr. Dieser sehr schöne Wasser-Darkride ist von Intermin, stammt aus dem Jahr 1986, und man fährt durch verschiedene Szenen durch verschiedene Themen. Ich will das gar nicht so sehr spoilern. Das lohnt sich. Es ist wirklich sehr schön, und an der Stelle kann ich schon mal vorweggreifen, die Darkrides im Efteling, die Dunkelfahrten, sind alle sehr, sehr gut gepflegt, in bestem Zustand. Die ganzen Animatronic-Effekte, die Bewegungen der Figuren, das funktioniert alles, da ist nichts defekt, das wird alles gewartet, und ja, ist sehr, sehr schön. Wenn auch, ich würde da auch gerne hinfahren wieder, wenn es in dem Park keine Achterbahn geben würde und keine schnellere Fahrt, nur um diese ganzen schönen Dark Rides zu machen. Wenn wir von da aus schräg links gehen, kommen wir zum Eingang der Bobbahn. Die Bobbahn heißt eigentlich nur Bob. Ist auch von Intermin, wurde 1985 eröffnet und wird leider dieses Jahr 2019 für immer ihre Pforten schließen. Denn diese Art von Bahn wird nicht mehr ausgeliefert, und Efteling hat Probleme, an Ersatzteile zu kommen. Und deswegen haben sie beschlossen, die machen die Fahrt dicht und bauen an der gleichen Stelle einen Familiencoaster, eigentlich 2 Familiencoaster, so eine Art Dueling, also duellierender Familienachterbahn-Dingy. Gedönskirchensteil werden. Max und Moritz eröffnet 2020. Die Bobbahn ist jetzt noch für einige Monate zu fahren, ich glaube bis zum September, und dann ist es leider vorbei. Was sehr schade ist, denn die Bobbahn macht Spaß. Es ist ja so eine freie Fahrt ohne Schienen durch einen Kanal. Man rutscht lustig von links nach rechts, zwischendurch wird man von so ein paar Blockbremsen immer mal wieder in die Spur geholt und ein bisschen abgebremst, bevor es in den nächsten Bereich der Fahrt geht. Aber das Ganze macht wirklich viel Spaß, und das Fahrgefühl ist so ungewöhnlich. Es unterscheidet sich halt ganz, ganz stark von dem einer Achterbahn, egal ob Holz oder Stahl. Und ja, ich finde es schade, dass das schließen muss. Die Station ist, naja, es ist halt so ein bisschen Holz, es soll so ein bisschen auf Tirol sein. Es läuft auch sehr unterhaltsame Volksmusik dort, unterhaltsam in Anführungszeichen, deutschsprachige Volksmusik. Ja, bisschen absurd, aber die Fahrt ist sehr schön. Das Ganze liegt auch im Wald. Also die Fahrt vom Bob verläuft quasi zwischen Bäumen durch. Das ist sehr schön. Jetzt können wir uns entscheiden nach der Bobfahrt, ob wir links ins Spukschloss gehen, Spokeslot, oder rechts zu Piranha. Gehen wir erstmal ins Spokeslot. Das liegt mitten im Wald, ist ein kleines Schloss, ein Spukschloss, wie gesagt. und darin versteckt sich eine Animatronic-Show von Max Beffay, eröffnet 1978. Man nennt das, glaube ich, in Fachkreisen ein Walkthrough, also man geht rein und man steigt nicht in irgendeine Fahrt ein, sondern man steht da oder man kann da durchgehen, aber eigentlich muss man vor einer großen gewölbten Scheibe stehen und hinter dieser findet nun die Animatronic-Show statt. Was wir sehen, ist eine Schlossfassade und davor gibt es noch einen Friedhof und man kann in alle möglichen Gänge und Palisaden reinschauen und dort passieren diverse Dinge und dazu gibt es, finde ich, sehr stimmungsvolle Musik. Viele Sachen passieren, Figuren bewegen sich, Gräber gehen auf. Ich fand's gut. Viele Leute sind davon so enttäuscht und sagen, ja, das muss man nicht unbedingt gesehen haben, wenn man Efteling besucht, kann man das links liegen lassen. Ich möchte davon abraten, ich möchte das dazu raten, sich das anzuschauen, weil es wirklich auch ungewöhnlich ist. So eine Art von Animatronik, reiner Zusehshow gibt es sonst nirgendwo. Für mich jedenfalls nicht bekannt. Aber ich bin ja auch noch nicht so in so Tausenden von Parks gewesen. Ja, das hat mir sehr gefallen, das Spukschloss. Auf der anderen Seite vom Spukschloss, wenn man also rausgeht und in die andere Richtung läuft, wo man sich vorhin nach rechts hätte entscheiden können, ist Piranha. Mal kurz meinen schlauen Zettel konsultieren. Piranha ist auch schon wieder von Intermin aus dem Jahr 1983. Und dabei handelt es sich um einen Rapid River. Bei uns sagt man ja eher Rafting, also eine Wildwasserfahrt in einem runden Boot, in dem mehrere Leute sitzen. Und das war wohl die erste ihrer Art in Europa. Konnte ich nicht fahren, denn ich war ja jetzt im Februar da und aufgrund der Wintersaison war diese Fahrt noch geschlossen. Und ich glaube auch nicht, dass wir beim letzten Mal damit gefahren sind. Aber es soll ein ganz netter Rapid River sein. Man wird wohl weniger nass als bei River Quest im Phantasialand, aber das ist auch nicht so schwer, denn River Quest ist sehr nass, meiner Meinung nach. Von diesem Piranha-Plane, der vor dem Piranha ist, kann man schon direkt vor sich aufragen sehen, den Baron 1898. Wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum ältere Menschen über, sagen wir, 10 in diesen Park gehen. Beim Baron handelt es sich um einen Dive Coaster von B&M aus dem Jahre 2015. Dive Coaster zeichnet sich dadurch aus, dass das wichtigste Element der simulierte freie Fall ist. Man wird einen Berg hochgefahren, ein Stück auf der Höhe und dann kommt man an eine Art Klippe. Dann wird der Zug nach vorne gekippt, dann man wird eine Weile hängen gelassen über dem Abgrund und dann geht es im 90-Grad-Winkel, so viel sind es nicht, aber ein bisschen weniger, geht es nach unten in so ein Loch und dann kommt ein Looping, ein Immelmann und noch ein bisschen Drehungen und dann ist man auch schon in der Station. Es ist eine kurze Fahrt, macht aber Spaß und vor allem die ganze Thematisierung der Fahrt im Efteling ist sehr schön. Man kann von der Ferne schon diesen hohen Förderturm sehen, den dann quasi die Achterbahn hochfährt und an der anderen Seite wieder herunterfällt. Nachgebildet unter anderem dem Förderturm in der Zeche Zollverein in Essen. Und diese Gebäude sind auch, es gibt ein Gebäude, wo ein Snack drin ist und wo man auch Sachen einschließen kann. Und dann das Hauptgebäude vom Baron, die sind wirklich sehr schön gestaltet, wie eine alte Zeche 1898. Die Geschichte ist folgende. Wir kommen in die Zeche hinein und werden vom Baron gebrieft, was wir da überhaupt wollen. Das ist so eine Art Pre-Show. Der Baron Gustav Hochmut, hat nämlich in einer alten Kohlenmine, die er gekauft hat und die nicht gut läuft, unten Gold gefunden. Und das Gold möchte er jetzt quasi gewinnen lassen. Und dazu wirbt er Minenarbeiter, Kumpel, an und das sind wir. Während er noch seinen Vortrag hält, öffnet sich ein kleines Fenster und eine sehr interessante Animation. Weiße Geisterwesen fliegen über die Wände und singen in einer Art sirenenartigen Stimme. Das sind die Witte Vive, die weißen Frauen. Die weißen Frauen sind so Minengeister, kann man sagen, die das Gold bewachen. Und die warnen uns, diese Fahrt hier anzutreten, beziehungsweise in den Schacht hinabzusteigen und unten das Gold anzutasten. Wir sollen die Finger von dem Gold lassen. Die Stimme dieser weißen Frauen, diese Gesangsstimme ist übrigens von Anneke von Giersbergen, die einige von euch vielleicht als ehemalige Sängerin von The Gathering, der niederländischen Metalband, kennen, später kein Metal mehr, egal, das geht zu weit, und inzwischen eine Solokarriere hat. Das wusste ich auch nicht, das fand ich sehr interessant im Nachhinein zu lesen. So, und dann kommen wir halt dann wird man auf die verschiedenen Reihen des Dive Coasters zugeteilt. Wenn man in die erste Reihe möchte, muss man sich gesondert anstellen. Das dauert dann länger, logischerweise. Aber ich kann das nur empfehlen, denn Dive Coaster lebt von der Situation, dass man da oben hängt und auf den Fall wartet. Und das macht in der ersten Reihe am meisten Spaß. Wenn die Fahrt losgeht, kommt man nochmal in so einen, also man fährt mit der Chaise in so eine Art Vorraum vor dem Kettenlift. Und da kommt nochmal eine Warnung der weißen Frauen. Sie singen nochmal ein Lied. Und dann geht's rauf und dann fällt man runter und die Fahrt, die ich eben beschrieben habe, beginnt. Das soll übrigens simulieren, dass die weißen Frauen das Seil des Schachtaufzuges kappen und man in die Tiefe stürzt und dort zerschmettert wird. Also sowas mag ich ja sehr. So ein leichtes Horrorelement, was aber nicht so gruselig ist, dass es beispielsweise für Kinder zu viel wäre. Ja, gefällt mir sehr gut, die Musik ist toll, vom Efteling-Haus-Komponisten komponiert. René Merkelbach heißt der Gute, der macht ziemlich exklusiv für Efteling die meisten Musiken in den Fahrten und auch zwischendurch. Am Baron vorbei kann man rechts rumgehen zum Fliegenden Holländer. War jetzt gesperrt im Winter, weil der Holländer eh gesperrt ist, weil es eine Mischung aus Dark Ride und Wasserachterbahn ist. Das Ding ist von 2007, unter anderem auch von Intermin, die Fahrt gemacht haben. Und dann gibt es noch ein paar andere Hersteller, die den Rest gemacht haben. Das soll super sein. Ich bin das noch nie gefahren. Ich werde das aber nachholen bald. Man kann auch rechts rumgehen, da kommt man da auch hintenrum hin. Das ist ein etwas längerer Weg. Der war jetzt aber nur möglich durch die Sperrung im Winter. Man kommt jedenfalls, wenn man links rum geht, und ich glaube, ich habe gerade rechts rum gesagt, wo ich auch links rum meinte, egal, wir gehen halt am Baron vorbei und kommen auf einen Platz mit verschiedenen kleinen Fahrgeschäften und von diesem Platz aus abgehend kommt man auch noch zu den anderen beiden Achterbahnen, die rechts liegen, auf die gehe ich jetzt zunächst mal ein. Direkt vor uns, wenn man nach rechts geht, stehen wir vor der Python. Die Python ist eine Stahlachterbahn von Vekoma, ursprünglich aus dem Jahr 1981 und war die erste Achterbahn Europas, meine ich, mit Inversionen. Ja, zwei Loopings und dann kommen noch zwei Schraubenzieherelemente und dann ist die Fahrt schon vorbei. Ich finde die Fahrt, erstmal nochmal die Vorabinformation, dass die Bahn 218, ja, das ist schon eine Weile her, nein, es war 2018, wurde die Bahn komplett auseinandermontiert, fast vollständig jedenfalls, und neu zusammengeschraubt und ein bisschen verändert. Ein sogenanntes Retracking wurde also vorgenommen und seitdem fährt sie sich wohl wieder sanfter als vorher, wobei ich mich auch nicht dran erinnern kann, dass sie vorher so hart gewesen sei. Die Fahrt ist jedenfalls extrem weich für eine Achterbahn, die eigentlich aus dem Jahr 1981 stammt. Ich finde aber diese engen Loopings, die sind nämlich wirklich sehr eng, das drückt einem das Blut wirklich in den Kopf und in die Gliedmaßen. Ich finde das nicht so richtig angenehm. Also das ist eine Fahrt, die schon körperlich ein bisschen fordernd ist und auch nicht sonderlich lang. Aber warum man das fährt, es hat halt diese Nostalgie-Aspekt. Das ist so eine alte Prototyp-Achterbahn. Ich habe gelesen, die Niederländer haben eine ganz besondere Beziehung zu dieser Bahn, weil das die erste Überschlagbahn gewesen ist, mit denen fast alle jemals in ihrem Leben gefahren sind. Und deswegen pflegt der Park die auch weiterhin und denkt nicht dran, die abzureißen. Was ich eine gute Sache finde. Für die Python gibt es auch ein neues Boarding-Pass-System inzwischen. An volleren Tagen kann man sich entweder per App oder am Automaten am Eingang der Python so ein Ticket besorgen. Es liegt so ein Zeitfenster fest. Also man kann sich dann quasi eintragen für eine bestimmte Periode, in der man fahren möchte. Was weiß ich, 14 bis 14.30 Uhr, dann kommt man dahin und man wartet dann deutlich kürzer, als wenn man sich ohne so einen Boarding-Pass anstellen würde. Direkt neben der Python liegt die Holzachterbahn Joris and the Drak, Georg und der Drache in etwa übersetzt, 2010 gebaut von Great Coasters International. Das ist ein Dueling Coaster, also es fahren zwei Achterbahnen parallel auf dieser Holzachterbahn und liefern sich ein Rennen. Das ist auch sehr schön thematisiert, also ich finde den Weg dahin sehr schön, man geht quasi mitten durch die Holzachterbahn durch, kommt an so einem lustigen Verzerrspiegel vorbei Und dann ist man irgendwann in der Station und zwischendurch wird einem vom König noch der Auftrag erteilt. Also die Geschichte ist folgende. Es geht hier um die St. Georgs-Sage, mit der ich mich auch nicht detailliert auseinandergesetzt habe. St. Georg hat halt den Drachen besiegt irgendwann. Hier wird jedenfalls eine Belohnung ausgelobt vom König für denjenigen, der den Drachen erschlägt. Der soll 1001 Dukate erhalten. Ich glaube, der Drache hat die Prinzessin entführt. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Dieser Text wird, wenn man an der Bahn steht und wartet, egal an welcher, man muss sich entscheiden. Entweder für die Fahrt für oder Warter, Feuer oder Wasser, diese beiden Fahrten unterscheiden sich ein bisschen voneinander, aber sind beide gleich, ich finde, beide sind rasant. Es ist halt eine Holzachterbahn. Man steht jedenfalls am Gatter und wartet auf seine Fahrt und dann hört man die Fanfare enttönen und wer macht denn so eine Proklamation für den König? Der Diener quasi lässt verlautbaren, dass der König diese 1001 Dukaten auslobt. Drakenstreit ist unversagt, luister wat de koning fragt. Die dappere, die de draag verslaagt, umfangt 1001 Dukat. So, also der Tapfere, der den Drachen erschlägt, erhält 1001 Dukaten. Dann geht die Fahrt los. Und am Ende, wer dann gewinnt, das ist auch sehr schön, auf dessen Seite kommen dann die Fahnen runter, auf der anderen Seite nicht. Es gibt blaue und rote Fahnen, Wasser und Feuer logischerweise. Wenn die Wasserfahrt gewinnt, kommen die blauen Fahnen runter und auf der anderen Seite dann die roten Fahnen. Das sind so, die werden so herabgelassen von der Decke und die Geräusche sind dann auch unterschiedlich. Die Fahrt, die gewinnt, bekommt Jubel eingespielt vom Band und die Fahrt, die verliert, so ein Buh und so. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Macht Spaß, das Ganze drum und dran. Ich persönlich, das wisst ihr ja inzwischen, werde nicht so richtig warm mit Holzachterbahn. Ich finde, diese Fahrten sind so grob und so brutal schnell, ja, aber ich fühle mich hinterher immer gerädert. Und ich habe inzwischen schon den gut gemeinten Ratschlag beherzigt, mich nicht auf die Achsen zu setzen, sondern in die Mitte der Wagen. Aber ich stelle da keinen richtigen Unterschied für mich fest. Ich finde es weiterhin eher, naja. Aber diese Bahn erfreut sich großer Beliebtheit, wie die meisten Holzachterbahnen. Also ich bin da nicht repräsentativ, geht da drauf, macht sicher Spaß. Kehren wir also wieder um zu dem Platz mit den kleinen Fahrten, über den wir gekommen sind. Dort steht in der Mitte ein Wellenreiterkarussell, kann man es nennen. Also sind kleine Koggen, die so eine Art Berg- und Talfahren machen in gemächlicher Geschwindigkeit. In der Mitte dreht sich ein Wal. Diese Fahrt heißt Polka Marina und ist von Vekoma auch und stammt aus dem Jahr 1984, ist ein reines Kinderfahrgeschäft. Aber ich hatte auch Spaß drauf, muss ich sagen. Mir hat das Freude gemacht. Am Rande des Platzes gibt es eines meiner persönlichen Highlights in Efteling, Daude Tüffer oder Daude Tüffer Bahn, ist verhandelbar, wie sie denn nun heißt, der alte Tuckerer. Das ist eine Art Konvoifahrt, gebaut von Mackreiz 1984, also so eine klassische Kinderfahrt, Oldtimer, die hintereinander herfahren auf einer Schiene, die sich am Boden befindet, eine Einzelschiene. Man kann ein bisschen selber steuern, man kann es auch lassen. Also ich habe mich wieder gefühlt wie 8. Mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht. Hinterher wurde mir von der netten Ride Operatorin ein Audi Tüffelbahn Führerschein überreicht. Es ist ein kleines Pappheft, in das man sogar ein Foto einkleben kann und seine Daten eintragen. Dann stehen ein paar Verkehrsregeln drin. Ist wirklich sehr süß. Finde ich schön, dass sie sich mit solchen Kleinigkeiten Gedanken um die Leute machen und an leeren Tagen auch die Erwachsenen noch damit reinziehen. Sie meinte zu mir, weil du so schön gelenkt hast, bekommst du den Führerschein. Und dann hat sie noch viele andere Sachen auf Niederländisch gesagt, die ich aber leider nicht mehr verstanden habe. Dann haben wir noch ein bisschen auf Englisch geschnackt. Jetzt kommen wir zu einer Fahrt, vor der ich mich gescheut habe und an 2 Tagen mich auch nicht drauf getraut habe. Der Halve Mann. Das ist eine Schiffsschaukel von Intermin aus dem Jahre 1982. Und ich glaube, eine der größten Schiffsschaukeln, die geht wirklich sehr hoch. Ich habe davor gestanden, ich habe es mir von links angeschaut, von rechts, von vorne und jedes Mal dachte ich, na, lieber nicht. Und daran habe ich mich dann auch gehalten. Ich werde irgendwann mal draufgehen, vielleicht so als Parkabschluss, wenn ich nicht riskieren muss, dass ich mir den ganzen Tag ruiniere, indem ich mit so einem Moffa fahre. Sieht aber sehr schön aus. Also das Schiff sieht toll aus und auch die Station sieht nett aus. So ein kleines Haus. Ja, der Roman soll was sein für Leute, die gerne Schiffsschaukeln mögen. In der Nähe befindet sich auch noch, wenn man rechts durch den Wald gehen würde, so ein pedalbetriebener Drehzug für Kinder. Heißt Kinderspur, Kinderspur. Damit bin ich nicht gefahren. Weil selber treten, wo kommen wir denn da hin? Da muss ich ja demnächst hier meinen Podcast umbenennen in Dünnebahn. Das steht vollkommen außer Frage. Auf dem Platz mit Polka Marina befindet sich auch der Bahnhof für die erwähnte Dampfbahn. Dort kann man auch was essen. Man kann überall was essen in dem Park. Es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten, was zu essen. Auch sehr unterschiedlich. Das geht von kleinen Pasta-Sachen in einem Restaurant bis zu größeren Sachen. Es gibt ein Pfannkuchen-Restaurant, das ist etwas origineller. Und aber natürlich auch das klassische, ich habe glaube ich keine Burger gesehen in dem Park, aber was sie in den Niederlanden ja mögen, sind alles, was man frittieren kann. Pommes, Frikandel, Vleeskroket, das gibt es auch in Automatenform. Leider waren jetzt die Automaten an den Tagen, wo ich da war, nicht gefüllt. Zu wenig Betrieb. Mir hatte ja jemand geraten, ich müsse mir unbedingt mal so eine Frikandelle aus dem Automaten ziehen. Das sei ein Erlebnis, das müsse man im Leben mal gemacht haben. Das muss ich also noch auf meiner Bucketlist demnächst irgendwann abhaken. Aber Frikandelle habe ich an dem ersten Tag mit Jana gegessen und es hat mir gut geschmeckt. Trotzdem bevorzuge ich die etwas gesünderen Gerichte. Es gibt zum Beispiel in der Nähe der Pagode, da kommen wir gleich zu, gibt es asiatische Gerichte mit Reis und so. Das fühlt sich dann doch besser an. Von der Kinderspor kommend kann man den großen Weg um den kompletten See herumgehen, vor dem wir uns jetzt befinden. Denn an diesem Ende des Parks befindet sich eine wirklich große Wasseranlage. Oder wir gehen über eine der Brücken und kommen in der Nähe von Symbolika wieder raus und dann rechts rum. Das machen wir jetzt auch. Denn da ist die erwähnte Pagode. Das ist ein Aussichtsturm von Intamin aus dem Jahr 1987. Man muss sich das vorstellen, es ist so ein rundes Ding, an dessen äußeren Kanten sich eine Bank befindet, die sich einmal komplett rumzieht um das Ding, also einmal 360 Grad. Und davor dann ein Absperrgitter, dass man nicht runterfallen kann nach vorne. Und diese Plattform ist an einen großen Kranarm befestigt, der einen dann nach oben in die Luft fährt. 45 Meter Höhe erreicht man schließlich und hat einen tollen Überblick über den Park. Das lohnt sich sehr und fährt für meinen Geschmack auch genau die richtige Länge. Es dreht sich oben, das Ding. Also das heißt, man kann sitzen bleiben und wird einmal den kompletten Park rundum sehen oder stehen und schöne Fotos machen. Direkt unter einem befindet sich Symbolika und auf dem Dach von Symbolika, der Dunkelfahrt, zu der ich später noch komme, auch dort gibt es Gestaltungselemente. Das heißt, in Efteling machen sie sich sogar Gedanken darüber, wie die Dächer von oben aussehen. Das ist da oben drauf ist das sieht ein bisschen aus wie Versailles, wie der Schlossgarten von Versailles, nur halt mit Solarpanels, also mit Solarplatten. Sehr schön. Von der Pagode kommend, an der es ja auch, wie gesagt, diesen asiatischen Imbiss gibt, gehen wir jetzt rüber an dem See vorbei. An dem See kommen wir noch an die Station von Gondoletta. Gondoletta ist eine Bootsrundfahrt. Man kann über den See fahren, das dauert wohl recht lange. 1981 gebaut, auch von Intermin wieder. Was weitere Striche auf meiner Liste sind, dass Intermin auch normale Fahrten gebaut hat. Vielleicht machen sie das heute immer noch, aber wenn ich was von Intermin höre, sind es immer irgendwelche extremen Achterbahnen. Gondoletta sieht jedenfalls schön aus. Am ersten Tag, als das Wetter nicht so toll war, war absolut niemand auf Gondoletta. Da hatten wir aber irgendwie keine Lust. Und am zweiten Tag, als schönes Wetter war, war die Warteschlange immer 20 Minuten lang und dann bin ich nicht Gondoletta gefahren. Das mache ich aber ein anderes Mal noch. Und ja, mir ist bewusst, wie oft ich das bis jetzt gesagt habe. Aber Efteling ist auch kein kleiner Park. Man muss da schon ein bisschen Prioritäten setzen. Und ich persönlich bin auch kein Freund davon, von Attraktion zu hetzen. Ich möchte mir zwischendurch meine Zeit lassen, ein bisschen in Ruhe da rumflanieren, auch mal auf der Bank sitzen und einfach schauen. Und dementsprechend fällt dann auch die eine oder andere Attraktion hinten über. Das finde ich vollkommen in Ordnung, das ist für mich richtig so. Von Gondoletta kommen wir dann, wenn wir gerade ausgehen, oben links auf den Karneval-Festivalplatz. Irgendwo befindet sich dort auch noch hintenrum ein Durchgang oder eine Art Weg zum Efteling-Hotel. Ich schätze mal, dass die Hotelgäste von dort auch direkt in den Park können. Das wäre nämlich wirklich Unsinn, die einmal komplett um den ganzen Park rumrennen zu lassen. Der Karneval-Festival-Plane hat, wie gesagt, drei Fahrten. Oder vielleicht auch nicht. Drei Fahrten hat er jedenfalls. Zwei davon absurd und absolute Pflicht und eine... Mit der fangen wir mal an, mit der etwas normaleren Fahrt. Vogelrock aus 1001 Nacht entnommen. Dieses Märchen, Sindbad hat sich ja irgendwie aus dem Reich der Toten oder aus dem Reich der Unterwelt befreien können, indem der Vogelrock angeflogen kam und er hat sich dann an dessen Füße geklammert und ist davon geschwebt. Und diesen Flug simuliert die Dunkelachterbahn, die sich in einer Halle dort befindet. Gebaut wurde das Teil 1998 von Vekoma, ist damit ziemlich genau 10 Jahre jünger als die Dunkelachterbahn Temple of the Nighthawk im Phantasialand, die damals aber unter dem Namen Space Center eröffnet wurde und fährt sich auch besser. Also die Fahrt vom Tempel ist auch in Ordnung, die ist auch noch recht weich, aber Vogelrock fährt weicher. Man merkt die Kurven kaum und das Ding ist aber auch 10 km/h schneller. Das muss man dazu sagen. Und der große Vorteil im direkten Vergleich, es ist wirklich vernünftig thematisiert. Im Tempel ist ja gar nichts mehr außer Dunkelheit. Bei Vogelrock passieren Dinge. Die Fahrt findet hauptsächlich im Dunkeln statt, aber es gibt zwischendurch mal diesen Vogel zu sehen, schwach angeleuchtet, um den man rumfährt, von der anderen Seite später auch nochmal. Man flitzt an ein paar, an so Sternen vorbei, man wird in den Schlund einer großen Schlange reingefahren, da gibt es so ein paar Lasereffekte und Nebel, das ist alles total atmosphärisch überzeugend und packend. Unterstützt von einem Soundtrack, den man die ganze Zeit hört. Denn diese Bahnen haben Lautsprecher eingebaut, also Onboard-Sound. Ja, geht doch, denkt man. Warum geht das im Phantasialand nicht auch? Warum lassen die das so in diesem Zustand, in dem es sich befindet? Wir werden das nie erfahren und ich frage mich das immer wieder in jedem Podcast, ich weiß. Vogelrock jedenfalls super, kann man empfehlen. Ein bisschen zu kurz vielleicht. Ich weiß nicht, wie lange diese Fahrt geht. 1:30. Länger kann es nicht sein. Aber dafür muss man auch nicht lange warten im Normalfall. Direkt neben Vogelrock befindet sich eine der ältesten Attraktionen vom heutigen Efteling. Und zwar die Dunkelfahrt Karneval Festival von Mack Reitz aus dem Jahr 1984. Die ist so absurd, dass man sie ganz dringend gesehen haben muss. Das Erste, was auffällt, ist, dass es ist so eine klassische Dark Ride-Fahrt mit Gondeln, die auf so eine Schiene gebaut sind und einen dann in so eine Endlosfahrt durch verschiedene Szenerien und Bilder durchfahren. Die Gestaltung dieser Figuren und dieser Bilder ist irgendwie anders. Das sind keine Animatronics im klassischen Sinne, diese Animatronics, die immer ähnlich aussehen, sondern die sehen aus, als wären es große Holzschnitzarbeiten. Wie, sagen wir, so eine Pinocchio-Figur. Wenn man sich den Stil vorstellt, so sieht die ganze Fahrt aus. Ich glaube nicht, dass das aus Holz ist. Das wird auch mit anderen Materialien gemacht sein. Es sieht aber so aus. Alles sehr glatt und sehr kindlich und irgendwie einzigartig. Habe ich noch nie was Ähnliches irgendwo gesehen. Die Fahrt geht durch verschiedene Länder und die sind teilweise wirklich in Frankreich beispielsweise. Man fährt nach Frankreich rein, dort gibt es eine Szene in so einem Straßencafé zu sehen und an der Straßenlaterne steht eine Prostituierte und spielt an ihren Brüsten herum. Erklären Sie das mal Ihren 6-jährigen Kindern, meine Damen und Herren. Ja, was die Fahrt sehr originell macht, ist die Musik. Es gibt ein Thema, was durchgehend gespielt wird, die Musik, also die Melodie bleibt die gleiche, aber der Stil ändert sich, je nachdem in welche Themenwelt, in welches Land man gerade reinfährt. Fährt man beispielsweise in den italienischen Bereich, gibt es plötzlich Mandolinen zu hören, oder im chinesischen Teil gibt es dann plötzlich diese chinesischen Saiteninstrumente, und es ist wirklich sehr einzigartig, sich das anzusehen. Und aber auch extrem absurd, denn die Figuren sind wirklich. Momentan ist die Fahrt geschlossen, Stand März 2019, denn sie wird an einigen Stellen restauriert, beziehungsweise die Bilder werden umgearbeitet. Ich glaube, das betrifft auch das Bild dieses afrikanischen Stammesteil dort. Das war denen wohl. In der Pressemitteilung drücken sie sich etwas umständlich aus und sagen, das würde nicht mehr den heutigen Vorstellungen entsprechen oder so ähnlich. Was sie natürlich damit meinen, ist, es ist ultra stereotyp und man kann vielleicht auch sagen rassistisch, die Darstellung von den afrikanischen Stammesangehörigen, die man da, ja. Ich bin mal gespannt, was daraus wird, wenn die Fahrt dann wieder eröffnet wird. Das lohnt sich auf jeden Fall sehr. Karneval Festival macht einfach Spaß, das Ding. Und die Melodie, von der ich erzählt habe, man bekommt sie nie wieder aus dem Kopf. Es sei denn, natürlich, man geht direkt rüber auf die andere Seite vom Platz zu Monsieur Cannibal. Das ist auch wieder ein Gerät von Mack Rides, 1988 eröffnet. Und dabei handelt es sich um eine klassische Teetassenfahrt. Dürfte ja bekannt sein, muss ich sicher nicht erklären. Die Teetassen sind allerdings Kochtöpfe. Denn wir sind unter die Kannibalen gefallen und fahren jetzt in verschiedenen lustig gestalteten bunten Kochtöpfen im Kreis herum und drehen uns. Dazu, und das macht es so absurd, hören wir in der Endlosschleife den 60er-Jahre-Schlager-Chanson Monsieur Cannibal von Sacha Distel. Ich beneide wirklich nicht die Person, die dort immer Schicht hat, denn du musst immer dasselbe Lied endlos hören. Und im Gegensatz zu Karneval Festival, wo das halt eine Melodie ohne Gesang ist, kann man das, glaube ich, schlechter ausblenden. Ich weiß nicht. Man hat jedenfalls anschließend direkt wieder den nächsten Ohrwurm. Monsieur Cannibal ist irgendwie ein cooler Song. Der Text ist auch selten absurd. Ich kann nur dazu raten, sich mal den Text durchzulesen und eine Übersetzung, wenn man kein Französisch kann davon. Das ist. Ja, ich will da gar nicht weiter zu mich äußern. Ist sehr, sehr lustig. Hinter Monsieur Cannibal befindet sich übrigens auch noch eine Art Durchgehlabyrinth für Kinder. So ein kleiner Irrgarten mit Hecken auf einer geringen Höhe. Also Erwachsene stechen raus, aber Kinder können da durchgehen, ohne was zu sehen. Solcherlei Sachen gibt es im Efteling übrigens viele. Es gibt kleine Spielplätze, Sachen für Kinder zwischendurch, auf die gehe ich jetzt nicht im Einzelnen ein. Es ist ein Park, der sich wirklich sehr für junge Familien eignet. Papa geht auf die etwas wilderen Fahrten, Mama bleibt mit den Kindern. Das ist ja auch wieder ein Klischee, Olaf, meine Güte. Die Person, die Kinder betreut, bleibt mit den Kindern im Kinderbereich oder auf einem der kleinen Karussells. Die andere Person kann da in Achterbahn fahren gehen oder vielleicht auch zusammen. So, jetzt habe ich mich Kopf und Kragen geredet. Genau die richtige Zeit, um ins Kinderland zu gehen. Wir gehen jetzt vom Karneval Festival Plain an der großen Spielwiese vorbei. Auf dieser Spielwiese, die ist im Winter mit einem großen Zelt bebaut, dem Eispalais, heißt das, glaube ich, Eispalais. Dort ist eine große Schlittschuhbahn aufgebaut. Da kann man Schlittschuh fahren. Und da gibt es auch noch so ein begehbares, erleuchtetes Schloss und innen drin sind Wärme, Heizstrahler, all sowas. Winter Efteling soll sehr schön sein. Ich war aber ein paar Tage nach Winter Efteling da, sodass ich nichts mehr zu der Dekoration oder so sagen kann. Jetzt kommen wir jedenfalls da den Weg runter, der sehr schön ist, so eine Allee quasi, mit Bäumen gesäumt. Dann kann man wieder nach rechts abbiegen auf den Anton Peak Plain. Anton Peak, eben schon mal erwähnt, war lange Zeit kreativer Leiter des Parks, ein Künstler, der seine Gestaltungsideen vor allem im Märchenwald dort umgesetzt hat, aber auch an anderen Stellen. Den nach ihm benannten Platz finde ich sehr interessant, weil sich dort zwei Pferdekarussells befinden und ein Kettenkarussell und alle drei sind sehr alt. Das Kettenkarussell stammt aus der Zeit um 1900 herum und das finde ich ja schon Wahnsinn, dass so alte Dinger da rumstehen. Ich wäre das sehr gerne gefahren, aber dem holländischen Prinzip folgend, das ich im Toverland auch schon mal kennengelernt habe, gibt es nur einen Ride Operator, zumindest an so leeren Tagen, der alle drei Fahrten bedient. Das heißt, er wechselt immer hin und her. Erst macht er, was weiß ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde Pferdekarussell 1, dann eine halbe Stunde Pferdekarussell 2, dann eine halbe Stunde das Kettenkarussell. Und man weiß aber nicht so genau, in welchem Rhythmus oder wann. Also war es mir dann auch ein bisschen zu blöd, da zu warten darauf, dass ich jetzt ein bisschen Kettenkarussell fahren kann. Also habe ich mir das nur mal kurz angesehen beim Vorbeigehen. Denn noch interessanter ist das am Rande dieses Peakplains gelegene Lavelaar. Das lassen vermutlich die meisten Erwachsenen links liegen, weil es eine für Kinder gebaute Fantasiewelt ist, die ich dringendstens empfehle. Das ist ganz toll dort. Volk von Laaf nennt sich dieser kleine, das ist kein eigener Themenbereich, aber dieser eigene Parkbereich. Und der Hintergrund ist eine Geschichte, das Volk von Laaf ist eine Rasse von Fantasiewesen, ich weiß nicht, kleinen Trollen oder wie man die nennen kann. Sie sind jedenfalls klein, man kann sie sehen in diesem Bereich. Die in der Arktis gelebt haben, bis die Eiszeit sie überrascht hat und dann fliehen mussten, durch die Erde durch und dann im Efteling eine neue Heimat gefunden haben, wo sie sich ihr Dorf gebaut haben, das heißt Lavelaar. Und dieses Dorf ist wirklich fantastisch gestaltet. Kleine, hutzelige, krumme Häuschen, geschwungene Brücken, die über kleine Teiche gehen, eine Schule, in die man hineinschauen kann, in der gerade Unterricht stattfindet, also das ist so ein Schaubild, da sitzen dann auch ein paar Larven herum und ein großer, spitz zulaufender Steinturm. Das ist auch sehr interessant, da mal reinzugehen. Man muss sich ducken, um durch die Öffnung reinzukommen. Und innen drin hängen drei große Hörner und es gibt so Höhlenmalerei an den Wänden. Also das Ganze ist thematisch wirklich interessant aufbereitet. Dazu kann man sich auch auf der Efteling-Seite beispielsweise noch ein paar Hintergrundinfos besorgen zu der Historie. Und über diesem Parkbereich verläuft eine Monorailbahn, die heißt originellerweise Monorail, stammt aus dem Jahr 1990 und mir war nicht möglich herauszufinden, wer sie gebaut hat. Es lohnt sich jedenfalls, mit dieser Monorail zu fahren. Man sitzt in einer Schnecke nach empfundenen Gondel und fährt auf der Monorailbahn durch den Park an diesen kleinen Häuschen vorbei. Dieser Teil ist übrigens dann von dem neuen kreativen Leiter entworfen worden, von dem Tone von der Fane. Toll. Das ist eine super Atmosphäre da. Ich empfehle allen Leuten dringend, da mal reinzugehen und das nicht beim Vorbeigehen so links liegen zu lassen, weil ach, ist ja für kleine Kinder. Lohnt sich. Etwas weiter den Weg runter befindet sich dann auch der nach ihm benannte Platz, der Tone von der Fane Plain, an dem sich drei Attraktionen befinden. Zum einen ist da direkt auf der rechten Seite die Villa Volta, ein Madhouse von Vekoma aus dem Jahr 1995. Vielleicht eins der ersten seiner Art, vielleicht auch nicht. Ich glaube, es ist das erste seiner Art. Madhouser sind ja diese Fahrten, die einem simulieren, dass man sich mit seiner Sitzreihe, auf der man sich befindet, in einem Raum einmal um die eigene Achse dreht. In Wirklichkeit wird aber der Raum um einen herumgedreht und die Gondel oder die Sitzreihen, auf denen man sitzt, werden nur so ein bisschen vor und zurück bewegt. Aber die Illusion ist sehr effektiv und als ich das zum ersten Mal im Phantasialand, im Feng Shui Palace gefahren bin vor vielen Jahren, hat es mich, ich bin ja nicht so gebildet, wie man weiß, merkt, ich habe es nicht verstanden, was vor sich geht. Ich dachte, wie kann das sein? Ich habe überhaupt keinen Schutzbügel vor mir. Also nur dieses lächerliche Ding hier. Und ich drehe mich hier über Kopf. Ich müsste doch eigentlich runterfallen. Wie funktioniert das? Ja, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Es ist effektiv und macht Spaß. Und die Villa Volta jedenfalls, es lohnt sich. Die Musik ist toll. Die Gestaltung dieses Raums ist gut. Ist eine schöne Attraktion. Direkt daneben befindet sich Ravelein. Ravelein ist eine Show. Also es gibt eine Bühne. Bühne kann man das nicht nennen. Eine große Arena, in der mit Pferden diverse Dinge passieren. Also es ist eine Show mit Pferden, eine Rittershow und eine Zuschauertribüne. Die Show kenne ich aber noch nicht. Ich kenne davon nur Aufnahmen. Sieht gut aus, finde ich. In dem Bereich von Ravelein, also um diese Tribüne rumgebaut und um die Arena befindet sich eine Burg und in der Burg sitzt auch ein Großteil der Verwaltung von Efteling. Das aber nur am Rande. Ravelein möchte ich gerne noch sehen. Daneben allerdings befindet sich Droomflucht, Traumflug, einer der beliebtesten Dark Rides in Efteling. Es gibt übrigens 4, 3 haben wir jetzt inklusive Droomflucht schon besucht. Und Droomflucht ist 1993 eröffnet. Ein hängender Dark Ride von, Moment, ich lese das mal vor, den Herstellern. CPM, BHS AG und VDL Translift, wer kennt sie nicht? Man fährt also mit einer Gondel, die an einer Schiene hängt, durch diverse Bilder und das ist sehr, sehr, sehr schön. Mit so sphärischer Musik. Ich glaube, wenn man das in einem müderen Zustand fährt, könnte man auch sehr schön dabei einschlafen, weil es wirklich ist irgendwie beruhigend. Es gibt kitschige Feenwelten, durch die man fährt. Mehr dazu könnt ihr in dem Bericht hören, den ich live im Park aufgenommen habe. Da beschreibe ich die Fahrt ein bisschen mehr. Und mein Highlight auf der Route ist eine Welt, eine dunklere Welt mit schwebenden Planeten, auf denen sich kleine Städte befinden, mit so spitz zulaufenden Türmen. Das ist toll. Droomflucht macht einfach Spaß, auch wenn es zum Teil ultra, ultra kitschig ist. Die Fahrt hat auch ein originelles Element, was ich so von ähnlichen Themenfahrten nicht kenne. Man wird nämlich erst hochgefahren auf eine Ebene und dann im Kreis quasi in einer Art Spirale so runterrollen lassen. Etwas rasanter. Und das kenne ich so nicht, dass bei Dark Rides die Gondel ihre Geschwindigkeit ändert zwischendurch. Am Schluss wird man dann, nachdem man durch viele dunklere Stellen gefahren ist, etwas unsanft, finde ich, von dem Blitz des On-Ride-Fotos geweckt. Aber so ist das halt. Und wir wurden dann auch gefragt, ob wir nochmal fahren möchten. Die wissen schon, was sie da haben und dass die Fahrt sehr beliebt ist. Was man auch daran merkt, dass der Anstellbereich am Anfang sehr, sehr umfangreich ist. Als die Fahrt damals eröffnet worden ist, muss man da wohl so 1,5-2 Stunden Wartezeit einkalkuliert haben, denn so lang sind diese Gatterreihen dort überall, durch die man da am Anfang durchgeht, bis man im eigentlichen Fahrthaus ist. Ja, das hat sich ein bisschen geändert, wobei ich glaube, dass sie an vollen Tagen sicher immer noch recht, recht gut besucht ist. Droomflucht wird auch immer weiterhin gepflegt. Liest man immer mal wieder, dass sie was überarbeiten oder was restaurieren. Es ist sehr schön, macht das auf jeden Fall. Vom Droomflucht kommend gehen wir nochmal Richtung Anton Peakplein, biegen dann aber rechts ab und stehen vor einer Halle. In dieser Halle befinden sich zwei Attraktionen und auf die erste gehe ich zuerst ein. Das Stone Carousel, das heißt auf Deutsch Dampfkarussell, ist genau das. Es stammt aus dem Jahr 1895 geschätzt und nicht, wie ich in dem anderen Bericht behaupte, von 1865, denn das Karussell von 1865 ist eines der Pferdekarussells auf dem Peakplein. Aber meine Güte, 30 Jahre Unterschied, was soll's. Das ist jedenfalls sehr schön. Es ist in der Halle liegend, also in einem Raum liegend, ein großes Pferdekarussell. Es gibt auch Kutschenelemente und alles bewegt sich, also die gehen so rauf und runter oder vor und zurück. In der Mitte steht eine große Drehorgel, die Musik spielt. In meinem Fall lief gerade eine Drehorgelversion von La Vie en Rose, dem bekannten französischen Stück. Mitarbeiter ziehen an so einer Dampfpfeife, die dann fröhlich pfeift, wenn die Fahrt beginnt und endet. Und drumherum um dieses Karussell sind so Sitzecken, in denen man Platz nehmen könnte. Es ist so eine Art Ballsalon, in dem man sich befindet. Sehr beeindruckend. Würde ich auch mal fahren. Dahinterliegend gibt es das Diorama. Das ist eine Miniaturwelt, errichtet 1971 vom Efteling selbst. man muss sich das so vorstellen, man kommt in einen dunklen Raum und in der Mitte steht eine große Vitrine, in der es eine Miniaturlandschaft zu beschauen gibt. Es ist eine Gebirgslandschaft, in der befinden sich kleine Städtchen, kleine Dörfchen, Seen, eine Lokomotive fährt herum, alles in Miniatur, sehr schön erleuchtet, mit kleinen Details. Das lohnt sich, sich das mal anzusehen. Ich vermute, wenn man wenig Zeit hat im Efteling und beispielsweise nur einen Tag ist, geht man da nicht unbedingt rein. Aber ich mag solche Sachen, wo man auch so eine gewisse Geschichte erahnen kann noch. Wie so ein Park gewachsen ist und welche Attraktionen Leute vor 40, 50 Jahren reizvoll fanden im Vergleich zu dem, was die Menschen heute erwarten, wenn sie in einen Freizeitpark gehen. Ist auch sehr ruhig da drin gewesen. Ich glaube, an Tagen, an denen es voll ist, gehen da immer noch nicht so viele Leute rein. Da könnte man sich wahrscheinlich ein bisschen vom Trubel des restlichen Parks erholen. Von dort aus gehen wir jetzt weiter in die Mitte des Parks. Zu der Dunkelfahrt Symbolica. Auf dem Platz vor Symbolica befindet sich auch das Pfannkuchenrestaurant, das sehr beliebt ist, denn ich habe eine lange Schlange davor stehen sehen, an einem Tag, an dem schon nicht so viel voll, an dem schon nicht so viel los war. Es gibt auch so eine Skulptur, so ein Berg von schiefen Pfannkuchen, der davor steht, auch sehr lustig. Und an dem Platz ist halt auch die besagte Schatztruhe, die den Bankautomaten darstellt. Über allem, etwas erhöht, thront nun Symbolica. Symbolica ist ein neuartiger Dark Ride von 2017 von den Herstellern Haymon's Envy und ATF Ride Systems. Ein sogenannter Trackless Dark Ride. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen, habe ich mich vorher gefragt. Nun, ein Trackless Dark Ride unterscheidet sich von einer herkömmlichen Dunkelfahrt dadurch, dass die Route, die Spur der Fahrt nicht vorgegeben ist. Man fährt nicht auf einer Schiene, weder unter einem noch über einem. Man fährt mit einem runden Gefährt, das Rollen unten drunter hat und in alle Richtungen gesteuert werden kann. Und wenn man in Symbolica einsteigt, muss man sich auch für eine von drei verschiedenen Fahrtouren entscheiden. Es gibt die Heldentour, die Musiktour und die Schatztour und alle verlaufen leicht unterschiedlich. Aber fangen wir erstmal am Anfang an. Wenn wir in das Schloss, das ist ein großes Schloss, denn wir sind zur Audienz bei König Pardulfus, heißt er, glaube ich, eingeladen worden und stehen jetzt erstmal im Vorraum und dort gibt es eine kleine Vorschau. Der Hofdiener Oje Punktuel, über den ist auch eine sehr schöne, Making-of-Reihe zu Symbolica gibt, 10 Teile lang, das ist sehr unterhaltsam. Dort schreibt er aus seinem Turmzimmer immer längere Briefe an den König, wie der Fortschritt des Baus des Schlosses verläuft. Das ist sehr lustig. Oje Punktuel hält uns jedenfalls eine Ansprache, dass wir uns doch bitte an die Regeln halten sollen im Schloss, das sei alles ganz wichtig. Und dann wird er aber unterbrochen von dem Hofnarr/Zauberer Pardus. Pardus ist so ein bisschen das Maskottchen vom Efteling in diesem Bereich. Es läuft auch ein verkleideter Pardus draußen rum, mit dem die Kinder lustige Fotos machen können. Und er taucht auch auf dem Parkplatz auf ein paar Schildern auf. Scheint das neue Maskottchen zu sein. Pardus ist jedenfalls nicht so sehr daran interessiert, dass wir jetzt bei der langweiligen Audienz teilnehmen, sondern möchte uns mitnehmen in eine Welt voller Magie. Und dort möchte er uns mit in den Keller nehmen und uns die geheimen Gewölbe und sowas von dem Schloss zeigen. Und deswegen stört er quasi die Ansprache von Oje Punktuel und streut Magie auf die Treppe. Da ist so eine große Treppe, auf der Oje Punktuel steht und die Treppe teilt sich dann. Und durch die gehen dann die Besucher hinein und dann nochmal ein paar Treppen runter und schließlich dann in die jeweiligen Wartespuren für ihre Tour, für die sie sich entscheiden. Und dann beginnt die Fahrt, die wirklich sehr individuell, wollte ich sagen, das ist aber das falsche Wort, sehr originell ist, sehr einzigartig, neuartig. Man fährt nämlich nicht durch Bilder durch, die sich links oder rechts befinden, wie sonst bei den Dark Rides, sondern wirklich mitten durch irgendwelche Räume. Man ist komplett in einer Szenerie drin. Ganz am Anfang fährt man in einer Bibliothek, in der Mitte steht ein großer Globus und man fährt einmal um den Globus komplett rum. Man kann alles sehen. Man kann 360 Grad gibt es Gestaltung überall. Dann geht es durch eine Pforte und dann, je nach Tour, teilen sich die Wagen dann auf. Der eine Wagen fährt links, der nächste geradeaus, so in etwa. Ich werde die Fahrt jetzt nicht genau beschreiben, weil es sinnlos ist. Zwischendurch kommt man, man wird immer in so kleine Nischen gefahren, in denen man dann interaktive Elemente irgendwie auslösen muss. Man hat in seinem Gefährt, gibt es so Schaltflächen, auf die man drücken kann und dann passieren Dinge. Ich habe nicht wirklich verstanden, was da zu tun ist und die Familie, mit der ich am zweiten Tag gefahren bin, auch nicht. Macht aber nichts, macht irgendwie Spaß. An der Stelle wird auch übrigens dann wieder ein On-Ride-Foto gemacht. Dann geht es dann später vorbei an so einem Regal mit Weinflaschen, die ploppen dann auf und ein bisschen Wasser wird so auf einen runtergesprüht, also ganz, ganz wenig. Und man riecht Dinge zwischendurch, am Schluss geht es in den Ballsaal des Königs, das ist, finde ich, das Highlight der Fahrt. Außer einem Aufhalt in einem großen Gewächshaus, das finde ich auch sehr spektakulär, den Teil. Da kommt so ein Wal hinter einer Scheibe runter und um einen rum sind überall Pflanzen, die an den Decken hochwachsen und so. Jedenfalls der Besuch beim König am Schluss im Ballsaal, da riecht man dann so Vanillearoma in der Luft, weil die Tafel ist reichlich gedeckt, die vor dem König steht und er sagt doch irgendwas, ich habe es nicht verstanden. Und in der Mitte tanzt so ein Paar und wir tanzen dann mit in unseren Chaisen. Die drehen sich dann im Kreis mit den Leuten, die in der Mitte der Tanzfläche tanzen. Wir drehen uns quasi um die herum und dann ist die Fahrt zu Ende. Ich war am Anfang davon ein wenig, das hört man auch in dem Live-Bericht vor Ort, nicht so richtig angetan. Aber je länger ich drüber nachdenke, desto besser hat mir das doch gefallen. Es ist allerdings sehr überwältigend. Ein bisschen weniger wäre für mich ein bisschen mehr gewesen, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Zeichen der Zeit, dass man heutzutage den Leuten mehr bieten muss, weil sie sich sonst zu schnell langweilen. Keine Ahnung. Ja, das ist jedenfalls einzigartig, Symbolika und neuartig. Das lohnt sich auf jeden Fall da, sich anzustellen. Und ich glaube, die Wartezeiten sind vor allem an Sommertagen sehr beträchtlich da. An meinem zweiten Tag, wo es recht leer war noch, hätte man schon 20 Minuten in der normalen Schlange anstehen müssen. Im Single Rider, den es da gibt, gibt es übrigens an einigen Bahnen, ging es dann sehr schnell. Das war es fast mit dem Park, denn auf dem Weg zurück zum Ausgang kommen wir jetzt noch an dem Pandadrom vorbei. Da dachte ich vorher, ja, das ist so ein 4D-Kino, wurde mir erzählt, das wird halt wieder so ein 4D-Filmchen sein. Die Dinger sind in Ordnung, aber die Technologie ist ja nun heute nicht mehr besonders so, dass es Leute hinterm Sofa hervorlocken würde. Gibt's jetzt einfach schon sehr lange und sogar für den Heimgebrauch kann man sich den ganzen Quatsch kaufen inzwischen. Naja, aber geh mal rein. Geöffnet wurde das Ganze 2002 und ich finde schon alleine den Gang zu der Halle, in der sich Pandadrom befindet, besuchenswert. Man ist nämlich dann im Wald hinter der Bobbahn und dort schlängelt sich der Pfad zur Halle hin. Man kommt an einer großen Schildkrötenskulptur vorbei, an einem Elefantenschädel, aus dessen Rüssel Wasser läuft. Dann überquert man einen kleinen Teich mit Kunstnebel auf wieder einer von diesen geschwungenen Holzbrücken, die mir ja drüben im Lavenla auch so gut gefallen. Und dann ist man an der Halle. Allein der Weg hin ist schon toll. Das hat so schon so was Magisches. Dann bekommt man eine 3D-Brille. Es geht zunächst, und das hört ihr euch bitte mal drüben an, im Parkbericht. Da ist es nämlich unterhaltsamer. Also nicht im Parkbericht, in dem vor Ort Ding, im Besuch im Efteling. Dieser erste Raum, wo ich dachte, das ist es. Es ist irgendwie komisch hier, aber dann ist das nur der Vorraum und man kommt dann in das Hauptkino, das mich wirklich sehr beeindruckt hat. Der dort laufende Film ist ein Naturschutzfilm, der auf Umwelt und Umweltzerstörung hinweist und die Beeinträchtigung der Tierwelt durch den Menschen. Ich finde es recht deprimierend inhaltlich, aber es ist technisch sehr gut gemacht und am Schluss gibt es eine kleine Überraschung, die ich so in einem 3D-Kino noch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, soll ich das nochmal spoilern? Denn der andere Podcast spoilert es eh schon. Na, ich mach's nicht nochmal. Lasst euch überraschen. Wenn ihr euch das nicht anhören wollt, hört euch den Schluss von dem anderen Podcast besser nicht an. Pandadrom hat mich wirklich beeindruckt und da gehe ich beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder rein. Und das soll einiges heißen, denn in die meisten 3D-Dinger, 4D-Dinger gehe ich einmal und denke, joa, war ganz nett, aber das war's dann auch. Also Ice Age 4D beispielsweise sehe ich mir freiwillig kein zweites Mal mehr an. Oder Piraten 4D, was im Phantasialand ja seit gefühlten 5 Erdzeitaltern läuft. Wenn man aus dem Pandadrom wieder rauskommt, kommt man durch einen großen Klettergarten noch. Ist auch sehr schön sicherlich für Familien mit kleinen Kindern. Dort ist auch wieder ein größeres Selbstbedienungsrestaurant mit Pasta-Sachen. Das hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gesehen vorher. Da gehe ich beim nächsten Mal mal essen, glaube ich. Und dann geht es Richtung Ausgang. Dann sind wir nämlich fast durch mit unserem Parkbesuch. Aber es fehlt ja noch Aquanura. Die Wassershow. Ich hatte das Glück, dass es um 18.15 Uhr, der Park schließt in dieser Zeit, zu dieser Zeit um 18 Uhr, aber man kann noch länger im Park bleiben. Die Restaurants haben beispielsweise noch auf. Die schmeißen einen also nicht sofort raus. Und um 18.15 Uhr findet die Aquanura-Show statt. Ich hatte das Glück, das wollte ich eigentlich erzählt haben, dass es schon dunkel wurde. Es war schon recht dunkel und ich halt die ganzen, also Aquanura ist eine Wasserfontänen-Show mit Feuerelementen und Licht und Musik. So viel kann man sagen, den Rest kann man schwer beschreiben. Es ist sehr beeindruckend, es hat sich gelohnt, es dauert, ich glaube, 12 Minuten oder so. Soll die größte ihrer Art in Europa sein. Wenn ihr da seid, nehmt das mit, vor allem am Schluss des Tages ist es ein sehr schöner Abschluss, wenn man so einen schönen Parktag hatte wie ich, um sich in so eine friedliche, das war's, vielen Dank, dass ihr da wart, Stimmung versetzen zu lassen, um dann anschließend nach Hause zu fahren. Und jetzt, wo ich das erzähle, werde ich selbst auch schon ganz melancholisch und schwelge in Erinnerungen an diesen schönen Tag und ich hoffe, dass ich das bald wiederholen kann. Das war mein kleiner Parkbericht zu Efteling. Ich kann den Park wärmstens empfehlen, der ist sein Geld mehr als wert. Ich denke, wenn man wirklich was davon haben möchte, außer den Fahrten, sollte man 2 Tage einplanen, damit man auch die Kleinigkeiten am Rand mitnehmen kann. Aber es macht auch an einem Tag sehr viel Spaß, denke ich. Oder hat es mir ja auch am ersten Tag mit Abstrichen gemacht, aber das hatte andere Gründe. Ja, ich bedanke mich herzlich wieder fürs Zuhören bei euch. Hinterlasst mir gerne ein paar Kommentare und Likes. Ich bin auf Facebook, Instagram, YouTube, den üblichen Plattformen zu finden. Und bedanke mich für euer Interesse und sage bis bald.